Das ist der Reisezeit-Podcast von Lufthansa City Center. Ich bin Live Aritz. Heute geht es hinter die Kulissen einer Airline-Welt, die sich schneller wandelt als, habe ich das Gefühl, jemals zuvor. Mein Gast ist einer, der sie kennt, und zwar Johannes Walter. Er ist Vice President Area Management Home Markets der Lufthansa Group. Und ich will ihn unglaublich viel fragen. Also zum Beispiel, wie bleibt denn bitte eine Airline handlungsfähig, wenn die Welt an verschiedensten Ecken brennt? Und warum neue Flugzeuge zu echten Strategiewerkzeugen werden? Und dann frage ich mich auch mal, diese Airline haben immer mit Drohnen zu tun über Flughäfen. Sie haben mit Lieferkettenproblemen zu tun und sie haben steigende Standortkosten. Wie bitte reagiert man auf sowas? Außerdem möchte ich über Märkte alles wissen, was dieser Mann weiß. Vor allen Dingen über die Märkte, die gerade richtig Fahrt aufnehmen, also über neue Destinationen im Sommer 2026 und über die Frage, wie Allegris nach den ersten 1,5 Jahren bei Fluggästen ankommt. Wie sitzt sich's da so? Und natürlich ist ein großes Thema das Jubiläum 100 Jahre Lufthansa. Unglaublich, oder? Da gibt's nämlich, habe ich schon Leuten hören, eine Sonderlackierung, eine Sonderflotte und den neuen Hangar One. So, und zum Schluss will ich natürlich auch noch ganz persönlich was von ihm wissen. Was packt Johannes immer ins Handgepäck? Trinkt er eher Kaffee oder trinkt er eher Tee? Und welches Reiseziel steht ganz oben auf seiner eigenen Bucketlist? Ich hoffe nicht, dass er nur wandern will rund um den Flughafen. Also ich bin gespannt. Das wird eine interessante Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Johannes.
Hallo Live, vielen Dank für die Einladung und schönen guten Morgen, Mittag oder Abend an alle, die sich Zeit nehmen, uns zuzuhören. Willkommen an Bord.
Ist sehr souverän. Also ich merke schon, du bist in der Podcast-Welt so richtig angekommen, weil jetzt hast du sie wirklich alle erwischt, außer denen, die sie nachts hören, aber ich glaube, das werden nicht gar so viele sein. Sag mal, du hast ja schon einen Wahnsinnstitel. Wie sieht denn das aus, was du genau zu verantworten hast im Area Management?
Ja, also ich habe das Privileg, mit meinem großartigen Vertriebsteam für unsere Kunden und Partner die bestmöglichen kommerziellen und technischen Möglichkeiten zu finden, das sehr breite Angebotsportfolio der Lufthansa Group Airlines mit seinen sehr unterschiedlichen Facetten zu nutzen. Und der geografische Fokus, das verrät der Name, der liegt auf jenen Märkten, in welche eine unserer Airlines beheimatet ist. Das heißt Deutschland, die Schweiz, Österreich, Belgien. Und ganz neu dann auch Italien.
Sehr interessant.
Und im Mittelpunkt, da stehen unsere Firmenkunden, aber auch unsere Vertriebspartner von Reisebüros und Veranstalter. Und an der Stelle, das möchte ich kurz nützen, Live, möchte ich mich auch ganz, ganz herzlich für Ihr Vertrauen, liebe Zuhörerinnen, bedanken.
So, bevor du das alles jetzt aufzählen konntest, was du so wirklich verantwortest und eben diesen Dank mal eben hier rüberbringen konntest, du hast ja mal irgendwann angefangen. Was war denn bitte dein erster Job?
Ich hatte ein paar Jobs. Das erste Fulltime-Commitment sozusagen, das ich einging, war tatsächlich in der Flüchtlingsbetreuung bei der Caritas in Wien. Und da habe ich sehr, sehr viele berührende Schicksale natürlich kennengelernt. Und es ging dann auch wirklich darum, natürlich Menschen in eine neue Lebensrealität zu begleiten. Und ich glaube, da habe ich schon gelernt, wie unterschiedlich Menschen dann mit oft sehr schwierigen Situationen auch umgehen können. Und das hat mich ein Stück weit auch geprägt. Ich hatte einen Mann in Erinnerung aus dem Irak, der hat ohne Arbeitsbewilligung hat es hinbekommen, ein Unternehmen zu gründen. Das war ein Schuster und hatte am Ende dann 2 österreichische Angestellte. Und das hat mich einfach immer extrem fasziniert.
Du, das sind die Menschen, die einfach sagen, ich mach's jetzt einfach. Also es heißt ja immer absolut. So, weißt du, der Unternehmer hat schon was unternommen, wenn der Manager noch nachdenkt. Und ich glaube, das ist halt so das Ding. Sag mal, wie bist du dann von diesem Job in die Airline-Branche gekommen?
Ja, ich war eben schon so ein bisschen international orientiert. Ich habe tatsächlich von der Uni aus ein Praktikum gemacht und da gab es eine Möglichkeit in Damaskus, in Syrien, und sozusagen in der Studienzeit als Praktikant zu beginnen. Und die habe ich genutzt, die Chance. Und es war eine wunderschöne Zeit mit sehr vielen wertvollen Begegnungen, die ich absolut nicht missen möchte. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir in absehbarer Zeit Damaskus auch wieder anfliegen können.
Hast du gerade gesagt, du hast ein Praktikum in Damaskus gemacht?
So ist es.
Das ist ja normal.
Damals bei Austrian Airlines, ne? Also so bin ich sozusagen auch zur Gruppe gekommen.
Wahnsinn. Sag mal, für mich klingt das so ein bisschen so, als wärst du zwar ein sehr quirliger Typ, aber auf der anderen Seite auch jemand, für den solche Dinge wie Werte wichtig sind. Welche Werte sind das, wo dein Herz anfängt, schneller zu schlagen?
Ja, wir haben tatsächlich ein Leitbild, mit dem ich mich zu 100% identifizieren kann. Und das lautet, dass die Lufthansa-Gruppe Menschen verbindet, Kulturen und Volkswirtschaften, und dies in nachhaltiger Weise. Mhm. Und das ist echt was mir wichtig ist in der Arbeit. Ne? Unsere Arbeit ist eine Arbeit mit Menschen, mit und für Menschen. Und Und gerade in angespähten Zeiten wie diesen, wie unseren, zählt, glaube ich, der Austausch und einfach auch der persönliche Kontakt extrem viel.
Jetzt bist du ja einer, der rumkommt. Dürfen wir mal ein bisschen so in die Geopolitik einsteigen?
Ja, aber selbstverständlich.
Letzten Endes hat ja im Moment jeder irgendwie so eine Idee, wo der noch langfliegen darf oder nicht langfliegen darf. So restriktiver Luftraum. Das heißt ja irgendwie höhere Kosten. Ist mir ja als Gast eigentlich erstmal wurscht. Und längere Flugzeiten, denke ich mir, kann ich einen Film länger gucken oder vielleicht haben die noch eine Mahlzeit mehr. Wo kommt das eigentlich her, dass es solche restriktiven Dinge heute gibt, dass wir die brauchen?
Ja, also erstmal steht bei uns der Gast im Vordergrund und natürlich arbeiten wir stetig dran, unser Onboard-Erlebnis zu verbessern und investieren da auch sehr viel Geld rein. Aber trotzdem wollen wir unsere Gäste schnell und vor allem aber auch sicher an ihr Ziel bringen. Und deshalb achten wir immer sehr stark darauf. Gibt es natürlich rechtliche Rahmenbedingungen, gibt es gewisse Lufträume, die wir sozusagen meiden müssen, aber auch andere, die wir muss meiden. Und wenn man sich so eine Landkarte mal ansieht, ist schon sehr faszinierend. Man kann das auch auf Flightradar oder so mal beobachten. Da gibt es einen sehr, sehr dünnen Streifen mittlerweile, wenn man von hier Richtung Asien fliegt, wo der Großteil der Flugbewegungen dann einfach auch stattfindet. Und das führt tatsächlich dazu, dass wir natürlich längere Flugzeiten führen zu höheren Kosten, ne? Das ist Treibstoffverbrauch, das sind Crew, Flugzeugeinsatz, ne? Bringt viele Kosten mit sich. Aber ist unumgänglich, sage ich mal, was natürlich wichtig wäre, dass alle Fluggesellschaften da mit gleichen Mitteln sozusagen unterwegs sind. Und da haben wir nicht immer ein Level Playing Field mit allen Gesellschaften global, da wir eben ein globales Business sind.
Sag mal, wenn du sagst, ihr reagiert schnell, wie funktioniert sowas? Also habt ihr irgendjemand, der gute Kontakte hat zu Geheimdiensten, zu Organisationen, die schon heute wissen, was morgen eigentlich passieren wird?
Also grundsätzlich sind wir in den Sicherheitsthemen sehr professionell aufgestellt. Und natürlich auch vor jedem Flug gibt es immer den Abgleich der Flugrouten und welche Lufträume sozusagen bewusst umflogen werden sollen. Aber natürlich auch wetterbedingt, das sind nicht immer nur politische Ereignisse. Das heißt, da sind wir so und so immer sehr stark bemüht, möglichst flexibel reagieren zu können und dann auch entsprechend die Routings anzupassen, mögliche Alternativflughäfen auszuwählen, etc. etc. Also das gehört fast schon zum Daily Business, aber sozusagen diese langen Luftraumsperren oder auch die Häufung sozusagen des sich verändernden Umfelds, das ist schon was zugenommen hat in den letzten Jahren. Das kann man, glaube ich, so sagen.
Jetzt hast du gerade was Spannendes gesagt, dass ihr halt immer die Flugplätze auch so auswählt, dass es halt passt, dass man da sicher ankommt. Jetzt sind ja nicht mehr Flugzeuge die einzigen, die über den Flughäfen unterwegs sind, sondern hier und da machen euch ja auch Drohnen, wahrscheinlich in sämtlichen Größen irgendwie das Leben schwer. Wie reagiert die Lufthansa Group auf solche? Sind das operative Störungen oder sind das einfach unangenehme Momente?
Auch hier, ne, hat Sicherheit oberste Priorität. Das heißt, wenn es da die Notwendigkeit gibt, aus unterschiedlichsten Gründen einen Flughafen zu meiden oder zu gewissen Zeiten nicht anzufliegen, das kann genauso starker Schneefall sein, dann reagieren wir da natürlich. Ich glaube, wir haben auch tatsächlich seit der Pandemiezeit gelernt, nochmal schneller zu sein in der Anpassung unserer Ops. Aber wir sehen, und das ist mir wirklich besonders wichtig, sehr, sehr stolz darauf, dass wir im vergangenen Sommer die besten Pünktlichkeitswerte seit langem verzeichnet haben. Also über 99% unserer Flüge sind genauso wie geplant abgeflogen, also durchgeführt worden und das auch noch viel pünktlicher als in den vergangenen Sommern. Und da haben wir wirklich viel, viel investiert in Reserven, Reserveflugzeuge, aber auch die Blockzeiten angepasst, Umsteigezeiten angepasst. Und ich bin mir sehr sicher, dass auch unsere Vertriebspartner das merken, dass wir diese wiedergewonnene Stabilität jetzt haben. Und da haben die Teams wirklich viel, viel Herzblut reingesetzt, dass das genauso ist. Und wir sehen das natürlich auch in den Kundenzufriedenheitswerten, die steil nach oben gehen, trotz der immer neuen Herausforderungen, die uns begegnen.
Also weißt du, wenn ich am Bahnhof bin und muss in den Zug einsteigen, da gehe ich, wenn's drückt, nochmal schnell um die Ecke, würde ich mich bei euch nie trauen, weil beim Zug kann ich mich darauf verlassen, dass der zu spät kommt. Bei euch merke ich mittlerweile, dass es wirklich nicht mehr der Fall ist. Also was ja auch eine große Herausforderung, denke ich mir, ist spätestens dann, wenn es ums Geld geht. Das interessiert mich natürlich als Fluggast genauso wie dich als Unternehmer oder als Vertreter von dem Unternehmen. Wenn ich richtig recherchiert habe, ist so durch die Pandemie alleine das, was staatlich an Standortkosten an deutschen Flughäfen passiert ist, die Kosten sind um 123% gestiegen. Also das ist jetzt ein fair level playing field, nicht mehr so wirklich. Welche Maßnahmen sind denn so deiner Meinung nach notwendig, dass wir wieder faire Wettbewerbsbedingungen herstellen können?
Ja, ich glaube, es ist vor allem wichtig zu verstehen, dass es gar nicht so sehr um die Lufthansa-Gruppe geht, sondern es geht um den Luftverkehr insgesamt, der ja einen sehr, sehr wertvollen Beitrag zu unserer Volkswirtschaft und damit auch zum Standort Deutschland leistet. Und gerade der Mittelstand in Deutschland ist sehr regional, dezentral angesiedelt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch möglichst viele Anbindungen anbieten können, um einfach die Konnektivität der Wirtschaft letztlich, aber natürlich auch für den Incoming-Tourismus sicher gehen können, dass Gäste ihren Weg sozusagen zu ihrer Destination möglichst schnell finden. Und durch die gestiegenen Standortkosten wird Deutschland einfach weniger wettbewerbsfähig. Und das zeigt sich in einer Zahl sehr deutlich, dass die Volumina des Luftverkehrs, also das Aufkommen, das Gästeaufkommen eigentlich in allen europäischen Ländern deutlich schon über dem Vorkrisenniveau liegt, also vor Pandemiewerte, außer bei uns in Deutschland. Und das ist schon recht einschneidend. Wir sehen, und das ist positiv zu bewerten, erste Ansätze der Bundesregierung, dass es da eine Erkenntnis gibt, dass da Entlastungen auch kommen müssen. Aber klar ist auch, es muss mehr geschehen, nachhaltig und auch schnell, um dann einen messbaren Effekt wirklich auch zu erzielen, auch für unsere Gäste. Aber die teilweise Rücknahme der Erhöhung der Luftverkehrssteuer per Mitte nächsten Jahres ist ein Anfang. Aber es gibt noch viel zu tun. Da geht es um Sicherheitsgebühren und Flugsicherheitsgebühren, also alle möglichen Hebel, die da noch anzusetzen sind, um dann wirklich sicherstellen zu können, dass wir wettbewerbsfähig sind.
Wenn du mal so auf die Landkarte guckst, wo die Lufthansa Group überall aktiv ist, wie geht's dir, wenn du heute nach Italien guckst?
Ja, da geht's mir wirklich gut, weil da freue ich mich auch wirklich schon darauf, auch auf die Kolleginnen der ITA Airways und vor allem aber auch freue ich mich für unsere Gäste, die immer mehr Angebotsvielfalt dann einfach auch haben mit uns. Wir haben nur als Beispiel unsere Kapazität nach Südamerika, die verdoppelt sich mit ITA Airways auf einen Schlag. Natürlich auch Richtung Südeuropa, auch Richtung Afrika bieten wir mehr und mehr Angebot. Und wir haben auch jetzt schon viele, viele Dinge umgesetzt, die den Gästen zugutekommen. Die Vielfliegerprogramme, also Miles & More und Volaris sind kombinierbar. Wir haben unsere Flugpläne entsprechend abgestimmt. Und jetzt auch ganz neu haben wir ITA Airways in unser Programm für unsere kleineren und mittleren Unternehmen integriert in Partner Plus Benefit.
Man hätte gerade sehen müssen, wie du gelächelt hast. Das war so ein zufriedenes, glückliches Lächeln, als ich dich nach Italien gefahren habe.
Ja, gut, du hast sonst auch immer nur kritische Fragen gestellt, ne? Also so manchmal gibt's ja auch was.
Was wirklich mal schön ist. Das wollte ich damit genau. Nicht erreichen. Also noch eine gute Frage. Also pass auf, Reisen bleibt wichtig. Das ist ja auch eine gute Nachricht für euch. Ja. Obwohl Wirtschaft so ein bisschen unsicher ist, möchte man so sagen. Was beobachtest du denn so aktuell bei Konsumausgaben?
Ja, tatsächlich gibt es eine globale Studie, die besagt, dass die Menschen im Schnitt 26% ihrer Konsumausgaben für Reisen ausgeben. Und es ist ein Anstieg, und das ist Good News, von 3 Prozentpunkten im Vergleich zu 2019. Das heißt eben, wie du sagtest, das Reisen bleibt nicht nur wichtig für Menschen, sondern es wird auch relativ immer wichtiger. Ich glaube, das ist auch ein Stück weit nachvollziehbar, gerade in der Welt, wo wir viel auch jetzt mehr vermehrt im Homeoffice arbeiten und man will sich dann doch immer wieder mal treffen. Also es gibt viele Trends, die darauf auch einzahlen, aber jetzt im privaten Konsum ist es schön zu sehen, dass die Menschen vielleicht noch mal stärker auch das Erlebnis in den Vordergrund stellen und die Erfahrung und eben, dass andere Menschen auch treffen, als jetzt vielleicht materielle Werte. Und das ist was uns als Industrie insgesamt natürlich schon positiv stimmt. Weil das war ja nicht so klar, dass das auch so kommen wird. Und das sehen wir einfach, dass wir gerade im Privatreisesegment weiter wachsen und auch starke Wachstumstreiber sehen in den unterschiedlichsten Regionen dieser Welt.
Wo wollen denn die meisten hin? Oder anders gesagt, also welche Märkte entwickeln sich so Richtung Outbound-Tourismus besonders dynamisch?
Oh, das ist natürlich sehr, 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 sehr vielfältig. Aber ich sage jetzt was definitiv ein Trend ist, da kann ich mich auch selber gut damit identifizieren, ist das Thema Nordics, also Stichwort Coolcation. Ne? Also da sehen wir wirklich sehr, sehr viel Nachfrage und bieten auch ein ganz, ganz breites Destinationsportfolio an. Japan ist ein ungebremstes Highlight in der Nachfrage. Ich glaube, ich kenne auch in meinem Bekanntenkreis kaum einen, der gemeint hat, er war jetzt entweder gerade dort oder will gerade hinfliegen. Mhm. Und natürlich die klassischen Sonnenziele, ne? Mauritius, Mali, gerade jetzt im Winter Südostasien mit Thailand, auch Südafrika. Das sind schon Destinationen, die jetzt gerade aus unserem deutschen Markt besonders stark im Trend sind. Und ich glaube persönlich auch, dass Nordamerika eine Chance hat auf ein Comeback. Unser Angebot wächst jedenfalls. Der Wechselkurs ist so gut wie seit langem nicht. Die Preise vor Ort sind auch nicht mehr ganz das, was sie mal waren. Und wieder medialen Berichten ist sozusagen die Einreise leichter als je zuvor, ne? Also man kann mit Global Entry sehr unkompliziert einreisen und wir sehen auch tatsächlich einen Rückgang an Zurückweisungen an der Grenze um stolze 15% im Vergleich, im Vorjahresvergleich. Das heißt, es gibt sehr wenige Argumente, die dagegen sprechen, in dieses doch sehr vielfältige und große Land USA auch nochmal.
Als ich das letzte Mal eingereist bin nach San Francisco, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl ich schon häufiger da war, meine Frau ist Amerikanerin, da hatte ich ein bisschen Puls. Weil ich habe so viel gehört, was die da alles machen, diese Immigration Officer.
Ja, schätz mal, wie viel Gäste wir im Schnitt zurückweisen.
In absoluten Zahlen meinst du jetzt oder in Prozent?
In Prozent oder in
also nach
in
dem, was ich erlebt habe, als ich eingereist bin, null.
Ja. Weil also es sind 2 von 10.000.
Ne? Zwei also Leute von 10.000.
Von 10.000, also Lufthansa Group Airlines in den letzten Monaten und aus unterschiedlichsten Gründen. Also da sind durchaus auch berechtigte Gründe dabei. Ne? Aber wie du sagst, du hast dort keinen gesehen, dem das passiert ist. Und genauso geht es uns im Wesentlichen auch. Ne? Also da wird ein Thema sozusagen größer gemacht, als es ist. Und wie gesagt, ich kann nur alle Hörerinnen ermutigen, gibt ja auch ein paar schöne Anlässe, wie die Fußball-WM zum Beispiel, nochmal zu gucken, was es dort alles zu sehen gibt.
Wir müssen aufpassen, dass sie nicht aus Versehen so ein Ei mit auf den Anstoßpunkt legen, weil sie das mit Football irgendwie Verbindung bringen. War ein Spaß. Sag mal, welche neuen Destinationen gibt es denn, die Lufthansa Group so grundsätzlich als Flag Carrier also im nächsten Sommer ansteuert?
Ja, also ich würde jetzt nicht alle aufzählen. Ich nenne so ein paar Highlights, aber um so mal unseren Sommerflugplan für 2026 in Relation zu setzen. Also wir bieten 14.000 wöchentliche Verbindungen an zu 330 Zielen, ne? Also in über 100 Ländern. Und da gibt es vor allem Destinationen, die wir aufstocken. Ich hatte es schon erwähnt, die USA, St. Louis, Washington gehört dazu, aber auch Kapstadt und Rio werden sozusagen mit zusätzlichen Frequenzen versehen. In Europa kommen, wie gesagt, auch mit ITA Airways natürlich Verbindungen dazu, gerade in Italien, Spanien, Griechenland. Aber zum Beispiel fliegen wir neu auf die Azoren mit Austrian, geht auch nach Alicante und Korsika. Und, wie ich vorher schon kurz erwähnt habe, aufgrund der anhaltend steigenden Nachfrage Richtung Nordics, Bergen, Tromsø, Lofoten, Trondheim, also etc. etc. Da gibt es wirklich ein ganz, ganz breites Destinationsportfolio. Nicht nur im Sommer, auch im Winter schon, aber das nimmt deutlich zu. Swiss fliegt täglich nach Tokio, auch das hatte ich kurz erwähnt. Also eigentlich ist für jeden was dabei.
Ich stelle mir gerade vor, wie so ein Globus aussehen würde, den du im Büro stehen hast, wo du für jede Flugverbindung eine kleine Nadel reinmachst, weil du von dem Globus gar nichts mehr seht. 14.000 Verbindungen an 330 Ziele, Wahnsinn. Aber sag mal, das, was ihr ja braucht, sind Flugzeuge. Und da gibt es aus meiner Sicht zwei Hersteller, die für euch eine große Rolle spielen, Boeing und Airbus. Die kämpfen jetzt beide irgendwie mit Lieferschwierigkeiten. Wie ist denn der aktuelle Stand bei den Fliegern, die ihr bestellt habt?
Ja, ich glaube, da gibt es grundsätzlich gute Neuigkeiten, weil wir haben, wie du sagst, ne, aufgrund der Lieferketten-Thematiken tatsächlich einen Rückstau an Auslieferungen. Ich spreche jetzt über die Interkontinentalflotte, die Flugzeuge, aber es ist so, dass die Flugzeuge jetzt ankommen. Wir haben zum Beispiel schon alle geplanten 10 A350, die in München stationiert sind, auch mit dem neuen Allegris-Konzept natürlich an Bord in 4 Serviceklassen, die sind da. Wir haben von den 787s 6 Stück schon hier. Da kommen insgesamt 29. Das heißt, da stehen noch ein paar auf der Liste. Aber grundsätzlich geht das jetzt voran. Wir bekommen im Schnitt alle 2 Wochen ein neues Langstreckenflugzeug. Viele davon ersetzen bestehende Flugzeuge. Führt natürlich auch dazu, und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns, dass wir nachhaltiger unterwegs sind, weil wir nämlich deutlich weniger Treibstoff verbrauchen. Aber auch bei der Swiss geht's los. Im Januar fliegen wir mit Swiss Senses mit dem A350 neu von Zürich nach Boston. Also auch da sozusagen sind die neuen Flugzeuge im Anrollen. Ein bisschen weiter hinaus haben wir natürlich noch 777-900 und A350-1000 bestellt. Da gibt es noch keine finalen Timelines, aber es wird langsam absehbar. Und deshalb grundsätzlich sehen wir für 2026, dass neue Flugzeuge kommen. Und das ist sehr gut für unsere Gäste, weil dann durch das Onboard-Erlebnis deutlich, deutlich verbessert wird.
Wie ist das Onboard-Erlebnis oder das, was ihr hört, was so die neuen Sitze angeht? Also was sagen die Leute zu Allegris?
Ja, das Feedback ist wirklich überwältigend. Die sind sehr, sehr zufrieden. Die durchschnittliche Business-Class-Zufriedenheit liegt bei über 90%. Und da sind natürlich sehr viel anspruchsvolle Gäste dabei. Wir sehen das in den Net Promoter Score-Werten, dass die wirklich durch die Decke gehen. Also es hat ein Weilchen gedauert. Ich glaube, das kann man sagen. Aber jetzt, da die Flugzeuge da sind, sehen wir einfach, dass es extrem gut ankommt bei den Gästen.
Wie lange?
Und dass sie auch die unterschiedlichen Sitztypen, ne? Das war ja so ein bisschen unsere Frage. Wie kommt das an? Wir haben eine Privacy Suite in der Business Class. Also wir haben sozusagen den Privacy Seat am Fenster, wo wir nochmal sozusagen mehr Privatsphäre bieten. Und das wird auch angenommen. Ja, und wird auch sozusagen zusätzlich dazu gebucht nochmal. Weil einfach die Individualisierung des Reiseerlebnisses ganz, ganz, ganz oben steht.
Und da seid ihr ja weit vorne, ne? Weil ich meine, ich kann nicht häufig unter so vielen Sitzvarianten aussuchen.
Ja, so ist es. Genau. Es ist im ersten Blick ist es etwas kompliziert, aber wir sehen, dass auch unsere Vertriebspartner mehr und mehr lernen, sozusagen das in der Beratung auch unterzubringen. Und dafür wollen wir auch Danke sagen. Aber ich glaube, das Feedback bestätigt uns in der Entscheidung. Es kommt einfach extrem gut an. Und ja, immer wenn was Neues ausprobiert, gibt es ein paar Learnings, aber im Großen und Ganzen sind wir da wirklich sehr, sehr zufrieden.
Wenn beim ersten Mal alles gut gehen würde, dann wäre ja die Innovation viel zu niedrigschwellig, hat mir mal ein Professor gesagt. Und nächstes Jahr feiert ihr was Richtiges. Mich würde interessieren, wie hätte dieses Gespräch, was wir gerade führen, vor 98 Jahren stattgefunden, als es die Lufthansa gerade 2 Jahre gab. Also nächstes Jahr feiert ihr mal eben euren 100. Geburtstag. Auch wieder ein schönes Bild. Wie wird der Kuchen aussehen, wo 100 Kerzen drauf sind? So, und dann, was macht ihr alles? Also ihr schenkt euch Sonderlackierungen, ihr schenkt euch die 787-9 Berlin. Die kommt allerdings jetzt schon ziemlich schnell. Welche Strecke wird da zuerst?
Ja, das ist ein großes Geheimnis, aber ist natürlich jetzt im Podcast schwer zu beschreiben, aber ich kann den Hörerinnen nur empfehlen, das vielleicht mal im Netz zu suchen, weil die Sonderbemalung, die Sonderlackierung ist wirklich schön. Also das ist ein großer Kranich und es werden sozusagen symbolisch auch die Flügel des Flugzeugs als Kranichflügel genutzt, in dem schönen dunklen Blau, also auch als jemand, der jetzt nicht ein Lufthansa-Urgewächs ist, so wie ich, muss ich sagen, das ist echt ein sehr, sehr schönes Flugzeug. Und wir sind auch sehr stolz darauf. Wir erwarten 6 Flugzeuge diese Lackierung noch, unterschiedlichste Flagship-Flotten sozusagen, die dann auch schrittweise ihren Weg in unsere Flotte finden werden im Laufe des nächsten Jahres.
Also 7 Stück habt ihr dann insgesamt?
6. Genau. Okay. Ja, mit dem einen, der schon da ist, genau, kommen noch 5 dazu. Okay. Und da sind wir sehr stolz drauf. Und das ist wirklich ein Meilenstein. 100 Jahre feiert man eben nicht alle Jahre. Und da steckt viel Weltgeschichte auch dahinter mit auch ihren dunklen Seiten. Aber vor allem aber jetzt ist wirklich mal auch der Zeitpunkt zu feiern. Und dieses sozusagen Leitbild, das ich eingangs erwähnt habe, auch nochmal zu unterstreichen.
Abgesehen von der Lackierung, gibt es denn Aktionen, gibt es Projekte, gibt es Highlights, von denen du schon was erzählen darfst? Wir sind ja unter uns.
Ja, es ist natürlich wichtig, da auch ein gewisses Suspense aufzubauen. Ne? Deshalb gehen wir tatsächlich noch etwas sparsam mit Informationen um, aber ich kann so viel verraten, wir haben im Rahmen eines Projekts, das wir Future Onboard Experience nennen, vor allem auf den Interkontinental stecken, nochmal viel, viel Neuheiten geplant, die wirklich vom Kundenerlebnis bis zur Bodenabfertigung in Richtung Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitsinitiativen ein ganzes Portfolio umfassen. Und da kann man gespannt sein, gerade im Bereich auch Food and Beverage, also Catering an Bord, haben wir ja mit Johann Lafer bei der Lufthansa eine sehr enge Zusammenarbeit gestartet und da wird es die eine oder andere Neuheit und Überraschung auch geben. Da können unsere Gäste gespannt sein.
Also ich merke schon, ohne Baustellen geht's bei euch nicht. Aber jetzt habt ihr ja noch eine, nämlich für den Hangar One. Neues Konferenz- und neues Besucherzentrum. Wie sieht's denn da auf der Baustelle gerade aus?
Ja, ich sehe jetzt gerade nicht auf die Baustelle, aber ich bin heute in der Früh schon kurz im Stau gesteckt, weil da wird tatsächlich kräftig gebaut. Also da waren die Bagger unterwegs und die sind sozusagen dabei, das zu finalisieren. Also es ist tatsächlich schon, hat schon Form angenommen. Es ist ein sehr transparenter, moderner Glasbau, nicht zu groß gehalten, gerade so, dass da auch zwei ganz besondere Ausstellungsstücke drin Platz haben, nämlich eine Lockheed Superstar und eine Junkers Ju-52, also zwei historische Flugzeuge, natürlich Ikonen sozusagen der frühen Lufthansa-Geschichte. Aber, und das ist natürlich noch viel interessanter, das Gebäude bietet auch Platz für Luftfahrtfans und Besucher, aber auch für Geschäftskunden und Unternehmen, die Konferenzen, Veranstaltungen planen wollen. Also Hangar One, gerne mal merken, die Eröffnung ist für das Frühjahr 26 geplant. Und wir freuen uns natürlich dann auch, viele Gäste da willkommen zu heißen. Ist ein nachhaltiges Gebäude mit Gründach, Photovoltaik, alles, was dazu gehört. Soll natürlich schon auch ein Symbol sein für dieses wichtige Jubiläum.
Wir haben jetzt ganz viel über die Lufthansa Group gesprochen, über Flughäfen, über Flugzeuge, über Sitze und ich weiß nicht was noch alles. Du bist mir ein bisschen zu kurz gekommen. Können wir das nochmal gerade ausgleichen?
Gerne, gerne.
Du hast jetzt schon Respekt. Wer weiß, welche Frage, aber es ist alles ganz, ganz, ganz undramatisch. Mich interessiert, welchen Gegenstand hast du immer, immer im Handgepäck?
Ja, ich habe tatsächlich etwas, was ich vielleicht künftig dabei haben werde, und das werde ich jetzt überraschen, das ist ein Dampfbügeleisen, weil ich bin in letzter Zeit immer wieder frustriert, dass ich nicht in jedem Hotel irgendwie die Möglichkeit finde, meine Sachen zu bügeln. Deshalb, das werde ich mir jetzt überlegen, nachdem du mich schon fragst, ob also, ich das nicht künftig mitnehme.
Hör mal, soll ich da einen draufsetzen? Dampfbügeleisen kannst du dir sparen. Ich hätte nicht gedacht, Johannes, dass wir heute Gespräche über Haushalt führen, aber so ein Dampfer reicht komplett. Also falls du deine Hemden nur glatt machen willst, das ist so ein Dampfer. Ich habe das neulich in der Serie auf Netflix gesehen, habe sofort gekauft, das funktioniert. Meine Frau kontrolliert jetzt immer den Koffer, ob ich ihn nicht wieder eingepackt habe.
Ja, das ist der.
Ja. Ja, so sind wir. Kaffee oder Tee? Und wenn das eine oder andere, wie viele Tassen davon brauchst du pro Tag?
Ja, ich muss gestehen, ich bin Kaffeetrinker, aber nachdem ich ja schon mal eine Zeit lang in Italien gelebt habe, ich freue mich auch drauf, gibt es nach 11 Uhr keinen Cappuccino mehr.
Also Macchiato so ein, dann.
Ja, so ein Nein, natürlich also was weniger. Kleineres, also so in Richtung Espresso Macchiato, das geht schon immer eigentlich und das können dann auch mal so zwei, drei sein am Tag.
Wo muss der Flieger hinfliegen, in den du einsteigen willst, weil da das Ziel auf deiner Bucketlist draufsteht?
Also ich muss gestehen, ich freue mich tatsächlich jetzt schon und wieder auf Finnland, so eine Destination, die wir gerade erst entdeckt haben für uns. Stell dir vor, einen stillen See, Birkenwälder rundherum, es ist ruhig, du hörst eigentlich nur die Vögel. Also für mich einer der absolut entspanntesten Orte überhaupt, die Menschen auch super freundlich und auch sehr entspannt. Deshalb, da freue ich mich schon drauf, ganz, ganz ehrlich.
Gibt's noch was, wo du dich noch mehr drauf freust im Jahr 2026 oder hätten wir das dann damit schon?
Ja, ich hab's ja eingangs. Ich freue mich tatsächlich auf die italienischen Kolleginnen. Ich freue mich, nochmal mehr Vielfalt zu haben im Team, in der Marktbearbeitung. Vielleicht auch etwas mehr, Stück weit mehr Lebensfreude, ne, wenn ich das so sagen darf, nochmal und Energie reinzukriegen. Also auf das freue ich mich tatsächlich, auf die Zusammenarbeit. Ja, und vielleicht, auf was ich mich auch immer freue, ist Feedback zu kriegen von Kollegen, die vielleicht darf ich da noch ganz kurz was anbringen, die mithelfen in unseren zahlreichen Projekten. Also wir haben über 60 Projekte, wo unsere Mitarbeitenden ehrenamtlich mit dabei sind. Da gehen 100% der Spenden in die Projekte. Hat eigentlich alles mit Bildung zu tun. Es geht fast immer um Kinder. Also wenn jemand Zeit und Muße hat, auf helpalliance.org zu gehen und eine Spende zu leisten, dann freuen wir uns und besonders die Kinder freuen sich da sehr darüber.
Das klingt jetzt fast so, als sollten wir das in die Shownotes mit reinpacken. Ich schaue mal, was ich da machen kann.
Super, das würde mich sehr freuen.
So, und jetzt wäre ich gespannt, wie viele von den Kollegen von der ITA jetzt wirklich gut zugehört haben. Und sobald du an Bord kommst, dir vor 11 einen Cappuccino servieren und danach 11 maximal noch eine Espresso Macchiato. Dann würde dir wahrscheinlich auch ein Gesicht einfrieren, oder? Eine spannende Folge. Johannes Walter, Vice President Area Management Home Markets der Lufthansa Group. Ich habe wieder viel mitgeschrieben, aber ich werde das nicht alles nochmal sagen. Weißt du was, wenn du diese spannende Folge nochmal hören willst, dann spulst du einfach nochmal zurück und lausch dann nochmal rein. Also es gibt neue Flugzeuge. Allegris haut richtig rein. Zum 100. Geburtstag gibt es 6 sonderlackierte Maschinen, die dann unterwegs sein werden. Die Menschen geben 26% ihrer Konsumausgaben fürs Reisen aus. Das ist ein bisschen mehr, als das bisher immer war. Und wollen dann natürlich auch wegfliegen. Also so gesehen, wenn du irgendwo hin möchtest, kümmere dich rechtzeitig drum, sonst könnte das zu spät sein. Er hat mal angefangen bei der Caritas und ist dann irgendwann in die Airline-Branche gegangen. Damaskus spielt eine ganz wichtige Rolle. Jetzt könntest du dich fragen da draußen, was bitte macht die Caritas aus Wien in Damaskus? Oder gibt es da vielleicht einen anderen Grund, warum er hingegangen ist? War ziemlich am Anfang von dem Podcast. Lausch da ruhig nochmal rein. Also war eine spannende Folge. Ich habe viel gelernt und ich habe wieder viel Appetit aufs Fliegen gekriegt. Du auch? Lust auf Reisen? Das geht mit den 1800 Reiseprofis von Lufthansa City Center in 280 Reisebüros in Deutschland. Einen Termin bei deinem persönlichen Berater kannst du jetzt direkt buchen, auch wenn du diesen Podcast mitten in der Nacht hörst mit LCC Travel Termin, Telefon, Videocall oder Besuch im Reisebüro. Du entscheidest, was du magst und mit dem Shopfinder auf lcc.de findest du das nächste Büro in deiner Nähe. Haben wir alles verlinkt, findest du auch in den Shownotes. Und damit du für deine nächste Reise auf dem Laufenden bleibst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Und in diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, bis zur nächsten Folge vom Reisezeit-Podcast.